Wir hören die Schriftlesung aus dem zweiten Buch Samuel, Kapitel 12. Und das ist gleichzeitig auch die Grundlage für die Predigt nachher. Da sandte der Herr Nathan zu David. Als dieser zu David kam, sagte er: In einer Stadt lebten zwei Männer. Der eine war reich, der andere arm. Der Reiche besaß viele Schafe und Rinder. Der Arme hatte nichts außer einem kleinen Lamm, das er gekauft hatte. Er zog es zusammen mit seinen Kindern auf. Es aß vom Teller des Mannes, trank aus seinem Becher und es schlief in seinen Armen. Er behandelte es wie eine Tochter. Eines Tages kam ein Gast in das Haus des reichen Mannes. Doch statt ein Lamm oder ein Rind aus seiner eigenen Herde für den Gast zu schlachten, nahm er das Lamm des Armen, schlachtete es und setzte es seinem Gast vor. David wurde sehr zornig über diesen Mann. So wahr der Herr lebt, schwor er: Wer so etwas tut, verdient den Tod. Er muss dem Armen vier Lämmer für das eine geben, das er ihm, ohne auch nur das geringste Mitleid zu zeigen, geraubt hat. Da sagte Nathan zu David: Du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und vor den Anschlägen Sauls gerettet. Ich habe dir das Haus deines Herrn geschenkt und seine Frauen und Israel und Juda. Und wenn das noch nicht genug hätte, hätte ich dir noch viel mehr gegeben. Warum also hast du das Wort des Herrn missachtet und so etwas Schreckliches getan? Denn du hast den Hethiter Uriah durch die Ammoniter ermorden lassen und seine Frau gestohlen. Von jetzt an wird das Schwert eine ständige Bedrohung für deine Familie sein. Denn du hast mich missachtet, indem du die Frau des Hethiters Uriah zu deiner gemacht hast. Da bekannte David Nathan: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan antwortete: Ja, aber der Herr hat dir vergeben. Und du musst wegen dieser Sünde nicht sterben. Doch du hast den Feinden des Herrn die Möglichkeit gegeben, ihn zu verachten und zu verspotten. Deshalb wird dein Kind sterben. Dann ging Nathan nach Hause.
König David steht im Mittelpunkt unserer Predigt heute. König David wird auch genannt der Mann nach Gottes Herzen. Aber wie ist es dann dazu gekommen, dass er so eine große Schuld auf sich geladen hat? Und wie kommt es, dass diese Schuld dann auch vergeben werden kann? Wir wollen uns über diese Geschichte hinaus damit beschäftigen, wie wir mit selbstverschuldeten Situationen umgehen können und wie Gott sich dazu stellt, was Gott uns dann sagt. Aber zunächst wollen wir uns den Text noch einmal genau anschauen und uns fragen, wie kam es dazu, dass David, ein Mann nach Gottes Herzen, so eine Schuld auf sich geladen hat. Dazu müssen wir aber zurückgehen auf Kapitel 11. Es war Frühling. David hatte seinen Feldherrn Joab mit seinem ganzen Heer in den Krieg gegen die Ammoniter geschickt, die immer wieder in Israel einfielen und die Juden bekämpften. David zog nicht in den Krieg. Das war der erste Schritt zu seinem Fall, zu Davids Fall. Er zog nicht in den Krieg. Früher ist er immer mit seinem Feldherrn in den Krieg gezogen, aber dieses Mal blieb er zu Hause. Zweiter Schritt. Er blieb zu Hause und hielt einen langen, langen Mittagsschlaf. Und nach diesem langen, langen Mittagsschlaf machte er einen Spaziergang auf seiner Dachterrasse. Und einige Kilometer weiter kämpften Joab und seine Soldaten gegen die Ammoniter. Ja? Das muss man sich jetzt mal so vorstellen im Bild. Er einen langen Mittagsschlaf und einen angenehmen Spaziergang und Joab kämpft gegen die Ammoniter. Dritter Schritt. Sein Blick fiel auf eine Frau, die gerade badete. David schaute zu. Noch hätte er stoppen können, er hätte ja den Blick abwenden können. Nein, er schaute sich die Szene etwas genauer an. Und das ist die Frage auch an uns. Womit füttere ich meine Augen und meine Ohren? Mein Gehirn? Was lasse ich da hineinströmen? Ich trage Verantwortung für das, womit ich mich auseinandersetze. Nicht von ungefähr heißt es zum Beispiel in den Sprüchen, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm aus geht das Leben. Sprüche 4, Vers 23. David setzt sich aber diesem lange aus und dann entsteht in seinem Herzen ein Wunsch und es folgt eine Tat. Wir kommen zum vierten Schritt. David ließ sie holen. Er schlief mit ihr und sie wird schwanger. Jetzt ist David entsetzt. Jetzt versucht er, seine Schuld zu vertuschen. Jetzt kommt der fünfte Schritt. David lässt den Ehemann namens Uria vom Schlachtfeld kommen, damit er sich mal bei seiner Frau ausruhen kann. Bloß der treue Uria, der denkt natürlich an Joab, an die anderen Soldaten, an seine Kollegen da draußen, an seine Kameraden, die kämpfen. Und er soll zu seiner Frau gehen und sich bei ihr ausruhen, geht gar nicht, dachte Uria, und schläft vor der Tür des Palastes. Und da entdeckt ihn David am nächsten Tag. Jetzt kommt es zum sechsten Schritt. David macht ihn betrunken. David lädt Uria ein und macht ihn so richtig betrunken, ja, und sagt so, und jetzt gehst du mal heim und schläfst dich bei deiner Frau mal so richtig aus. Er war zwar betrunken, aber er schlief wieder vor den Toren des Palastes. So betrunken war er nicht, dass er nach Hause gegangen ist, sondern er blieb wieder vor den Toren des Palastes. Und jetzt der siebte Schritt. David plant Urias Tod. Er schickt ihn zurück zu den Soldaten und befiehlt Joab, ihn, den Uria, an die vorderste Front zu stellen, da, wo der Kampf am heißesten ist, wo es am gefährlichsten ist. Und dann, wenn es so richtig zur Sache geht, dann sollen sich die Kameraden zurückziehen, sodass Uria da so ein bisschen alleine ist. Joab, gehorsam wie er ist, tut's. Uria wird getötet. David versucht zu vertuschen, aber Gott sieht es. Und Gott ist es dran gelegen, es aufzudecken. Aber seelsorgerlich, diskret, aber klar und eindeutig. Er schickt Nathan den Weisen zu David. der ihm die Geschichte vom reichen Mann und vom armen Mann erzählt. Der reiche Mann bekommt Besuch von einem Wanderer. Und wie es sich so gehört, man setzt den Besucher ein Festmahl vor. Man schlachtet eins von seinen Tieren. Der Reiche hatte genug Tiere, genug Lämmer. Aber die waren ihm doch zu schade. So besinnt er sich auf den armen Mann, der nur ein Lamm besitzt. Und das wird auch noch wie ein Haustier gehalten. Wie ein Familienmitglied. Er lässt dieses Lamm schlachten, der reiche Mann, dieses einzige Lämmchen dieser armen Familie, und serviert es dem Wanderer. Als David diese Geschichte aus Nathans Mund hört, ist er erbost. Er springt auf und ruft: So wahr Gott lebt, der Mann, der das getan hat, ist des Todes schuldig. Und außerdem muss er das Lamm vierfach ersetzen. Das ist die Strafe dafür, dass der reiche Mann kein Mitleid hatte mit der Familie des armen Mannes. Das sollte die Strafe sein für kein Mitleid haben. So sagte David. Jetzt aber springt Nathan auf. Und er sagt: Du bist der Mann. Du hast getan, was Gott nicht gefällt. Du hast Uriah durch das Schwert der Ammoniter umgebracht. Und er sagt hier: Du hast ihn umgebracht. Nicht du hast veranlasst, dass er durch das Schwert der Ammoniter zu Tode kommt. Du hast ihn getötet. Verantwortlich für den Tod von Uriah ist David ganz allein. In diesem Text geht es um Schuld. Schuld durch Ehebruch und Mord. Schuld bezeichnet die Bibel als Sünde. Hier geht es nicht in erster Linie um moralische Verfehlungen. Zum Beispiel, wenn man dabei ist, Gewicht zu verlieren und setzt sich dann in ein Café mit Schwarzwälder Kirschtorte. Nicht diese Sünden sind gemeint. Oder wenn ich mal bei Rot über die Ampel fahre oder zu schnell fahre. Nicht diese Sünden sind gemeint, nicht diese moralischen Verfehlungen. Das griechische Wort für Sünde bedeutet so viel wie Verirrung oder das Ziel verfehlen. Ich habe hier mal etwas mitgebracht, das kennen Sie vielleicht alle. Es ist so eine Zielscheibe. Und mit Pfeilen versucht man also hier diesen Mittelpunkt zu bekommen, die 100. Dann hat man das Ziel getroffen. Fliegt der Pfeil daneben oder ist auch nur hier außen, dann hat man das Ziel verfehlt. Der Pfeil sollte in die 100 gelangen, genau in die Mitte. Dann habe ich das Ziel erreicht. Jetzt heißt Sünde das Ziel verfehlen. Was hat jetzt die Sünde mit so einer Zielscheibe zu tun? Da müssen wir hinhören und uns nochmal in Gedächtnis rufen, wozu Gott den Menschen schuf. Er schuf den Menschen, um in Gemeinschaft mit ihm zu leben. In Gemeinschaft mit ihm. Und er schuf ihn seinem Bild gleich. Gott ist eine Person, wir Menschen sind eine Person. Gott kann hören, wir können hören. Gott redet, wir reden. Gott lebt nicht gern allein, er hat schon die Dreieinigkeit, ja, und ist er auf der Suche nach uns. Auch wir können nicht alleine leben. Wir sind Gemeinschaftsmenschen und haben das Bedürfnis nach Austausch mit anderen. Und so tat es Gott auch am Anfang mit Adam und Eva. Er suchte sie immer auf, abends, um mit ihnen im Paradies zu reden. Er wollte Gemeinschaft mit ihnen haben. Doch dann eines Tages eben kam die Schlange und erzählte ihnen, ihr könnt sein wie Gott selbst. Ihr könnt mehr sein, ihr könnt nämlich selber Gott sein. Ihr braucht nur von dieser verbotenen Frucht im Garten essen, dann seid ihr selber Gott. Adam und Eva entschieden sich nun für die Stimme der Schlange. Sie wollten nicht mehr in Gemeinschaft mit Gott leben, sie wollten selber Gott sein. Und das nennt die Bibel Sünde und das trennte sie von Gott. Alle Menschen, die nun nach Adam und Eva geboren wurden, werden in diese Gottesferne hineingeboren. Nicht mehr in dieser Gemeinschaft mit Gott, sondern in die Gottesferne. So sind wir alle erst einmal getrennt von Gott. Zwischen den Menschen und Gott ist ein Graben. Das Bestreben des Menschen ist von daher immer die Selbstherrlichkeit. Hier ein ganz kurzer Einschnitt. Selbstherrlichkeit hat nichts mit Selbstannahme zu tun. Einige Leute vermischen das. Sie meinen, um ja nicht in Selbstherrlichkeit zu verfallen, muss ich auf jeden Fall mich selbst verleugnen. Weil Gott uns geschaffen hat aus Liebe, weil unser Ursprung in ihm liegt, dürfen wir aber von ganzem Herzen ja zu uns sagen. Nun leben wir, wie gesagt, erst einmal in dieser Gottesferne. Und in dieser Gottesferne werden wir immer und immer wieder schuldig. Begehen wir auch moralische Verfehlungen. Wie gehe ich jetzt aber mit der Schuld um, die ich auf mich lade? Übernehme ich die Verantwortung dafür? Wie werde ich sie los? Durch Kompensation? Indem ich vielleicht dann, wenn ich schuldig geworden bin, dann besonders viel gute Taten tue? Ist das der Weg? Gott sagt, nein, das ist nicht der Weg. Gott selbst schuf den Ausweg, indem er seinen Sohn schickte. In seiner großen Liebe zu den Menschen, die ungebrochen ist, schickt er seinen Sohn. Er ließ Jesus, seinen Sohn, der nie eine Sünde getan hatte, für unsere Schuld bezahlen. Daran erinnert uns Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und wenn wir jetzt Danke sagen zu Jesus, wenn wir ihn in unser Leben hereinbitten, dann sagt Gott, dann sind wir richtig wieder mit ihm. Dann sind wir wieder verbunden mit ihm. Dann dürfen wir wieder in enger Gemeinschaft mit ihm leben. Und in dieser Gemeinschaft mit Gott entfaltet sich unser wirkliches Menschsein. Wir reflektieren dann etwas von Gottes Wesen. Nur aus der Beziehung zu ihm können wir Gott reflektieren, können wir seine Ebenbildlichkeit auch nach außen hin darstellen. Und was reflektiert denn, was ist denn Gottes Wesen, was wir reflektieren können? Zum Beispiel eben Liebe, Barmherzigkeit, Vergebung, all das kann in unserem Leben zur Entfaltung kommen, wenn wir in der Gemeinschaft mit ihm leben. Praktisch heißt es, wenn wir Gemeinschaft mit ihm suchen, mit ihm zu reden, in seinem Wort zu lesen, sich auf den Heiligen Geist einzulassen, der uns führt, der ebenso eine Person ist und zu uns spricht und uns leitet. Wenn ich also mit Gott in Beziehung trete, wenn ich sage, Herr, vergib mir, dass ich bisher selbst herrlich gelebt habe, ohne Verbindung zu dir. Vergib mir. Dann ist es so, dass unser Leben wieder aufs Ziel ausgerichtet ist. Wir sind dazu berufen, zielgerichtet zu leben. Und unser Ziel ist die Gemeinschaft mit Gott. Und die wird durch ein Gebet wiederhergestellt. Das heißt jetzt, wenn wir in der engen Verbindung mit Gott leben, heißt es jetzt nicht unbedingt, dass wir jetzt überhaupt nicht mehr sündigen, dass wir nicht mehr schuldig werden. Aber wir sind nicht mehr gezwungen zu sündigen. Da ist keine Macht, die uns dazu treibt. Dazu möchte ich ein Beispiel nennen, das Beispiel eines Straßenjungen, der einem Bandenchef gehorchen musste. So ist es ja. Die Straßenjungen, egal in welchem Land, ich kenne sie aus Südamerika, die gehören alle zu einem Bandenchef. Die Straßenjungen sind jetzt unterwegs, um zu klauen, um Geld zu stehlen, Essen zu stehlen, alles eben, was nicht nied- und nagelfest ist, zu stehlen. Und sie müssten den Großteil ihrem Bandenchef dann abgeben. Und wehe, sie kommen mit leeren Händen, ja, dann gibt es Prügel. Sie werden also gezwungen zu stehlen und zu klauen. Dann gerät dieser Straßenjunge in Kontakt, er kommt in Kontakt mit einem anderen Herrn. Da beobachtet ihn jemand. Und er nimmt sich dieses Straßenjungen an und sagt, du, ich nehme dich jetzt bei mir auf. Und du brauchst jetzt nicht mehr diesem Bandenchef zu gehorchen. Du kannst jetzt bei mir wohnen, du kannst bei mir arbeiten, dafür bekommst du Essen, du musst nicht mehr klauen gehen. Und so wechselt der Straßenjunge seinen Besitzer. Er verlässt den Bandenchef und geht zu diesem netten Herrn, der ein großes Anwesen hat und der ihn dort leben und arbeiten lässt. Jetzt passiert es aber, dass dieser Straßenjunge auf den alten Bandenchef stößt und der ihn gleich packt und schüttelt und sagt, hey, wo warst du die ganze Zeit? Ich habe schon nach dir Ausschau gehalten. Wo hast du dich rumgetrieben? Und dann stellt sich dieser Straßenjunge aufrecht und sagt, du bist jetzt nicht mehr mein Herr. Ich musste jetzt nicht mehr gehorchen. Ich gehöre jetzt einem anderen Herrn. Und so ist es auch, wenn wir uns zu Gott bekennen, von ganzem Herzen. Wir haben einen neuen Herrn und wir werden nicht mehr gezwungen zu sündigen. Wir tun es, weil es uns manchmal gefällt, weil es einfacher ist, jemanden zu verleugnen oder zu lügen, als die Wahrheit zu sagen. Aber wir müssen es nicht. Wenn wir Jesus lieben, so wie er uns liebt, dann verändert er uns. Und wir werden das lieben, was er liebt. Und wir werden das hassen, was er hasst. Jetzt gibt es aber dieses Streben nach Unabhängigkeit. Und das sehen wir ganz deutlich in unserer Welt um uns herum. Das Streben nach Unabhängigkeit von Gott. Es begann vor allen Dingen mit der Beschäftigung, mit der Beschäftigung der Säkularisation. Man verließ die Wurzeln des Christentums und orientierte sich ganz auf das Hier und das Jetzt. Das steckt in dem Wort säkular drin. Es bedeutet irdisch, weltlich, diesseitig. Also, man verlässt die Wurzeln des Abendlandes, des christlichen Abendlandes und konzentriert sich auf das Weltliche, auf das Diesseitige, auf das Irdische. Im Vergleich nehmen wir einen Baum. Der Baum hat seine Wurzeln unsichtbar unter der Erde. Die Blätter erhalten ihre Nahrung durch diese Wurzeln. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, eines Tages würde der Baum sagen, also jetzt sind mir die Wurzeln wurscht. Ich konzentriere mich jetzt nur noch auf das Dieses und das Hier, das, was man sehen kann, auf das Diesseitige. Ich konzentriere mich jetzt nur noch auf die Blätter. Schluss jetzt mit den Wurzeln. So ist es, wo wir hineingeraten. Und so ist es, dass man einfach diese Wurzeln, die christlichen Wurzeln, umstößt, wegstößt und der Mensch selbst zum Maß aller Dinge wird. Aus dieser Haltung heraus folgen dann auch Taten, die Schaden anrichten, im geistlichen und im körperlichen Bereich, die schädlich sind für mich und für andere. Gehen wir zurück zu David. Mit Hilfe von Nathan erkennt nun er seine Schuld. Er sagt in Vers 13: Ich habe gegen Gott gesündigt. Und Nathan antwortet: So hat auch Gott diese Sünde weggenommen, dass du nicht sterben musst. Sünde zieht den Tod nach sich, und zwar den ewigen Tod, nicht nur den körperlichen, sondern den ewigen, das heißt das ewige Getrenntsein von Gott. Wenn jetzt David nicht sterben muss, muss er doch eines Tages, sein Körper stirbt eines Tages, aber er wird nicht von Gott getrennt bleiben. Das ist damit gemeint. Normalerweise bedeutet das Bekennen von Schuld viel Mut. Wir versuchen, unsere Schuld zu entschuldigen, schön zu reden, jemand anderem die Schuld aufs Auge zu drücken. Wenn der nicht so und so geredet hätte, wäre ich auch nicht aus der Haut gefahren und hätte ihn dann auch nicht verprügelt. So ist der andere also schuld, der mich provoziert hat. Meine Zeit unter den Indigenen in Brasilien hat mir gezeigt, was für ein Vorrecht es ist, Schuld bekennen zu dürfen und Vergebung zu erfahren. In der Kultur der Indianer ist es so, wenn ein Indianer schuldig wird, dann schämt er sich. Und weil er sich schämt, muss er das Dorf verlassen. Er geht dann woanders hin. Sucht irgendwo anders Unterschlupf, weit weg von seinem ursprünglichen Dorf. Und dann wartet er dort. Und dann vielleicht so nach ein paar Monaten kommt er dann mal zurück in sein Dorf und guckt, na, wie ist die Stimmung dort? Erinnert man sich an seine Schuld, an sein Vergehen? Wenn irgendjemand etwas erwähnt über diese Schuld, dann geht er wieder weg. Dann haut er wieder ab und wartet noch ein bisschen im anderen Dorf. Und dann geht er wieder zurück und guckt, na, wie ist jetzt die Stimmung im Dorf? Ist sie gut? Man hält ihm sein Vergehen nicht mehr vor, dann kann er bleiben. Wie mühsam. Und wie reich sind wir beschenkt dadurch, dass wir einfach nur bitten dürfen, Herr, vergib. Oder auch einem anderen Menschen bitten dürfen, vergib mir meine Schuld. und Vergebung wird gewährt. Das sagt uns Gottes Wort. So wie wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht, dass er uns unsere Übertretungen vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Oder ein alttestamentliches Wort: Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. Gott vergibt grundsätzlich und tief, und es wird nicht wieder hervorgeholt. Sie ist weg. Sünden können allerdings Konsequenzen nach sich ziehen. Und wir lesen in unserem Text hier heute, dass Bathseba einen Sohn gebar und dieser starb. Das war die Konsequenz aus Davids Schuld. Wenn wir jemand wegen Trunkenheit am Steuer überfahren, dann müssen wir mit der Konsequenz leben, dass dieser Mensch nicht wieder lebendig wird. Die Schuld mag uns von den Angehörigen vergeben werden, doch eine Gefängnisstrafe müssen wir dennoch absitzen. Vor allen Dingen aber müssen wir mit dem Bewusstsein leben, einen Menschen getötet zu haben. Davids Schuld wurde vergeben. Sein Sohn wurde ihm von Gott genommen. Und dennoch wird David ein Mann nach Gottes Herzen genannt, weil Gott ihm diese Schuld grundlegend vergibt. Und so auch bei uns. Wenn wir ihn um Vergebung bitten, so vergibt er gerne. Auch wenn wir Schuld selbst verursacht haben oder wenn wir mit der gleichen Sache zum 10. oder zum 100. Mal kommen. Erinnern wir uns an die Psalmlesung, die wir vorhin durchgeführt haben. Da heißt es: So fern wie der Osten vom Westen liegt, so weit wirft Gott unsere Schuld von uns. Nun möchte ich noch einmal kurz zusammenfassen, was wir heute besprochen haben. Erstens, der Text lehrt uns, gut auf unsere Augen und Ohren aufzupassen, womit wir uns beschäftigen. Es hat Konsequenzen. Es ist gut, sich Schuld einzugestehen, denn Gott vergibt uns aufgrund von Jesus unsere Schuld. Es gilt, die Verantwortung für unsere Schuld zu übernehmen und auch die Konsequenzen zu tragen. Ich wiederhole noch einmal das Wort, das ich vorhin schon erwähnt habe. Aus Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und jetzt möchte ich Ihnen einfach zum Schluss noch ein paar Fragen mitgeben. Wen oder was habe ich als Maßstab? Achte ich auf mein Herz? Wessen Einfluss setze ich mich aus? Wie gehe ich mit Schuld um? Lebe ich meiner Bestimmung als Mensch, nämlich in Gemeinschaft mit Gott zu leben? Ich möchte noch einmal wiederholen: Wen oder was habe ich zum Maßstab? Ist Gott mein Maßstab? Oder ist meine Vernunft der Maßstab? Oder die Menschen der Maßstab? Eine Gruppe von Menschen? Achte ich auf mein Herz? Wie gehe ich mit Schuld um? Da ist einer, der gerne vergibt. Gott vergibt. Lebe ich meiner Bestimmung als Mensch? Gott ruft auch heute Morgen, komm, komm in meine Gemeinschaft. Ich sehne mich nach Gemeinschaft mit dir und möchte dich darin beschenken.